Friedrich Merz gegen Olaf Scholz. Dieses Duell soll in einem Jahr in Deutschland ausgetragen werden. Der CDU-Parteichef soll den Bundeskanzler herausfordern. Die Bundestagswahl wirft auch deswegen bereits Schatten, weil die Ampelkoalition wirkt, als hätte sie einen Totalschaden. Was bedeutet die Kür von Friedrich Merz und welchen Einfluss hat die Landtagswahl in Brandenburg am kommenden Sonntag? Das besprechen wir mit Frank Wahrlich. Hallo Frank.
Hallo Benny. Hallo.
Friedrich Merz krönt im Alter von 70 Jahren seine politische Karriere und wird deutscher Bundeskanzler. So könnte es im Winter kommenden Jahres heißen. Wie kam es zur Kür von Friedrich Merz?
Ja, das war ziemlich überraschend, denn die Einladung, dass es eine Pressekonferenz in der Bayerischen Landesvertretung geben soll mit Friedrich Merz und mit Söder, die kam am Vormittag relativ spät und man musste sich beeilen, um dahin zu kommen. Friedrich Merz und Söder standen da und waren eitel Freude und haben gesagt, Friedrich Merz soll den Kanzler geben, wenn es denn zu Neuwahlen kommt oder zu regulären Wahlen und man sei sich gar nicht böse und würde zusammenarbeiten. Und es wird ein großartiges Team. Aber solche Verhandlungen, die finden ja nicht einfach aus dem Blauen heraus statt. Da gab es eine Vorgeschichte, da gab es lange Gespräche und es gab Forderungen. Und aus Unionskreisen hört man, Markus Söder ist ja ein ziemlich harter Hund, was Verhandlungen angeht und auch ziemlich deutlich. Wenn man sich wundert, warum wir in letzter Zeit, wenn wir die bunten Blätter aufschlagen, solche Home-Stories von Ilse Aigner, die ist Landtagspräsidentin in Bayern, sehen und sagen, ach, was eine nette Frau, die ist aber patent, dann hat das was damit zu tun, dass, so sagen es CDU-Kreise, offenbar Friedrich Merz, Markus Söder sagte, wenn du den Kanzler gibst, dann wird Ilse Aigner Bundespräsidentin 2026 oder 2027.
Moment mal, du willst mir sagen, dass die CDU jetzt darüber spricht, wer in einigen Jahren deutsches Staatsoberhaupt wird?
Ja, weil das sind ja auch langfristige Sachen. Das wird ja nicht nur Verhandlungen für die nächsten 2-3 Monate, sondern die CSU, also Bayern, hat dann diesen Einfluss zu sagen, wir wollen A, eine Frau, B, mit einem CSU-Parteibuch und C, die Landtagspräsidentin aus Bayern. Das ist das meine Information, dass das auch besprochen worden ist. Und es glaubt doch niemand, dass die beiden sich nur einigen, wer den Vortritt hat, sondern da finden noch ganz andere Verhandlungen statt. Natürlich wird sowas nicht aufgeschrieben. Das verspricht man sich in die Hand und das ergibt sich aus dem politischen Handeln, wenn es tatsächlich so kommt, dass die Union einen fulminanten Sieg bei der nächsten Bundestagswahl einfährt, dann ändern sich die ganzen Stimmenanteile für eine Präsidentenwahl und wer weiß, vielleicht hat dann auch der SPD-Bundespräsident Steinmeier überhaupt keine Böcke mehr und sagt, okay, ich habe alles getan, um die Ampel und meine Sozialdemokraten in meinem neutralen Amt zu unterstützen. Jetzt kann ich nichts mehr tun. Ich gehe.
Wir sind hier gerade im Jahr 2024 und bei den Landtagswahlen können wir feststellen, dass es doch eine Form von Politikverdrossenheit gibt oder einen Wunsch nach einer anderen Politik. Deswegen ja auch die Zustimmungswerte für AfD und BSW. Und jetzt stellst du die These auf, dass es hier gar nicht darum geht, das beste Staatsoberhaupt zu finden, das Staatsoberhaupt, das für alle Deutsche da ist und dass es darum geht, dass irgendwer Kanzler wird, ein anderer zurücktritt, eine Frau es wird. Am besten mit dem richtigen Parteibuch und das hilft dann dem Machterhalt von jemand anderem. Wenn das so kommt, was meinst du, welche Auswirkungen wird das auf die Bürger haben?
Ich glaube, die Bürger, die haben ja nur die Möglichkeit, zwischen Pest und Cholera zu wählen. Die wollen die Ampel nicht mehr, also wird die Union immer stärker werden, weil alle anderen sagen, egal wie stark die AfD wird, solange die unter 50% bleibt, tun wir einfach so, als ob dieser blaue Elefant überhaupt nicht im Porzellanladen stünde und fällt da eine Tasse runter, dann überhören wir das einfach. Die sind alle fest entschlossen, den Souverän gewissermaßen zu missachten, die AfD in kein einziges Staatsamt vor der nächsten Bundestagswahl bringen zu lassen, weder Bundestagsvizepräsidentschaft noch Ausschussvorsitz. Man ignoriert die, wie der Bürger darauf reagiert. Das ist was ganz anderes. Dann muss man eben weiter dieses Wir-Demokraten-stehen-zusammen-Nummer fahren. Und wenn ich jetzt mal schon einen Vorblick auf Brandenburg machen darf, da bleibt ja nach den Umfragen, die ja halbwegs verlässlich sind, ja gar nichts anderes übrig, als dass es nur eine Oppositionspartei gibt, die AfD, und alle anderen müssen zusammenkumpeln in einer Regierung. Das steht wahrscheinlich dem ganzen Land in so einer gewissen Art und Weise bevor.
Wenn wir uns die Umfragen aus Brandenburg anschauen, seit über 2 Jahren ist die AfD an der Spitze, derzeit mit 28%. Die SPD kommt auf knapp 25, die CDU auf 15,6, das BSW auf 14%. Andere Parteien würden wohl nicht in den Landtag kommen. Was macht man mit so einem Ergebnis?
Alle drei Parteien außer der AfD bilden eine Regierung und sagen, nur so kann das Land in die Zukunft geführt werden. Das ist das, was der noch amtierende Ministerpräsident Woidke ja sagt. Aber Woidke hat auch ein ganz bizarres Interview gegeben, in dem er sagte, die AfD ist schlecht für dieses Land. Das Interview war in der Zeitung abgedruckt und innerhalb von einer halben Stunde gab es einen solchen Shitstorm der Leser, dass es wirklich auch in Potsdam in den Ohren in der Staatskanzlei geklungen haben muss. Nämlich da wurde gesagt, wer hat denn das Land so runtergerockt? Merkel mit ihrer Migrationspolitik, die Wirtschaftspolitik, der Ampel. Da hat die AfD gar nichts mit zu tun. In der Tat, die AfD hat außer einem Landrat und vielleicht 2 Bürgermeister in der ganzen Bundesrepublik, hat ihm nichts damit zu schaffen, aber sie ist eine große Bedrohung für den Machterhalt der Parteien, für die Ämter der Parteien, wenn man sie denn mitmachen ließe und den Souverän, den Wähler, als das nehmen würde, was er ist, nämlich, dass er einen gewissen politischen Willen zum Ausdruck bringt und die Politik dem auch nachgeben muss.
Ministerpräsident Woidke hat den Bundeskanzler quasi aufgefordert, keinen Wahlkampf in Brandenburg zu machen. Die SPD-Finanzministerin sagt in Richtung von Saskia Esken, dass es besser sei, wenn sie wohl besser mal nicht in Talkshows sitzt. Also das ist ja auch ein Schießen des Brandenburger Landesverbands gegen die Spitze. Wie siehst du Olaf Scholz im Moment? Er wirkt so, als wenn er oft lange Denkpausen macht, Versprecher macht, fast abwesend wirkt, dann wieder Abteilung Attacke und kritisiert die CDU schwungvoll. Wie siehst du diesen Kanzler im Moment?
Naja, gehen wir mal auf die Abteilung Attacke. Gab es ja die Haushaltsdebatte vor wenigen Tagen und da sah man einen wirklich zornigen, einen schreienden, einen mit den Armen fuchtelnden Olaf Scholz, der nicht seine Politik, die Ampelpolitik, verteidigte und begründete, was er eigentlich hätte tun sollen, sondern er hat die Opposition aus AfD und auch CDU beschimpft. Und immer dann, wenn Scholz sagte, wir sind eine brillante Regierung, das ist doch die Wahrheit. Da weiß ich aus langer Erfahrung, wenn ein Politiker schreit und ruft, das ist doch die Wahrheit, muss man ein dickes, fettes Fragezeichen machen. Aber von den Genossen wurde Olaf Scholz gelobt und gesagt, das war, wenn jemand schreit, war das eine kämpferische Rede. Das war eine Verteidigungsrede von jemandem, mit dem Rücken zur Wand steht und eigentlich gar keine Begründung mehr hat, weil seine Koalition, Grüne, Liberale und SPD, sind dermaßen zerstritten und arbeiten so gegeneinander, dass man sich wirklich wundern muss, wie das noch weitergehen kann und wie lange das noch weitergehen kann. Das ist auch der Grund, warum die CDU sich jetzt schon mit einem Kanzlerkandidaten positioniert, um gerüstet zu sein für den Fall der Fälle. Und bei der SPD sagt man, okay, der Scholz ist vielleicht ein bisschen langsam manchmal, wenn er nicht gerade kämpferisch ist. Vielleicht brauchen wir einen anderen. Da wird der Name Boris Pistorius genannt.
Ja, aber vielleicht war das ja auch die Neugeburt eines Kanzlers, eines Kampfkanzlers. Ich meine, Lars Klingbeil hatte ja gerade am Dienstag auch bei Markus Lanz gefordert, dass da eine andere Performance kommt. Kevin Kühnert sagte, wir brauchen jetzt den Kampf und jetzt ist er da, Olaf Scholz, und der kämpft jetzt bis in den September 2025. Ist das denkbar, dass wir jetzt einen starken, kämpferischen Scholz sehen werden?
Er macht ja keinen Politikwechsel. Er kann auch noch so viel schreien, solange die Politik so bleibt, wie sie im Augenblick ist. Und die wird natürlich mit diesen beiden Koalitionsparteien so bleiben, weil vor allem die Grünen werden weder in der Wirtschaftspolitik noch in der Migrationspolitik einen Wechsel zulassen. Also denkt sich die SPD, wechseln wir doch vielleicht den Kanzler aus. Da wird der Name von Boris Pistorius genannt, Verteidigungsminister. Der ist ja auch nur eine Hilfskonstruktion, weil unbedingt ein Minister nach dem Abgang der letzten Verteidigungsministerin gesucht wurde. Aber Scholz mit Pistorius auszuwechseln, das heißt eine Glatze durch einen Seitenscheitel zu ersetzen, das ist ein Frisur, aber kein Politikwechsel. Da merkt man auch, wie hilflos, desperat und wie personell ausgedünnt die SPD ist. Da bleibt nur noch ein Lars Klingbeil, aber der kann ja nicht alles machen.
Boris Pistorius zeigte sich in der Vergangenheit immer wieder kernig, auch während Covid-19. Da war er Innenminister in Niedersachsen. Wenn man da so Videos von ihm jetzt sieht, aus der heutigen Warte, früher dachte man, wer ist Boris Pistorius? Kenne ich nicht. Heute kennt man ihn und weiß, dass er damals schon knallhart war. Dann knallhart bei der Soldatenimpfpflicht und knallhart eben auch, wenn es darum geht, die Bundeswehr aufzurüsten. Wäre er nicht jemand, der genauso ein Anti-Scholz sein könnte?
Wie soll er sich denn zurechtfinden mit einem Robert Habeck, der versucht, einen grünen Staatswirtschaft aufzubauen, mit einer Umweltministerin, die das Geld mit CO2-Zertifikaten verschleudert, oder auch mit einer Ricarda Lang, die weder bei der Migrationspolitik noch bei der Wirtschaftspolitik noch bei der Baupolitik überhaupt für eine Veränderung bereitsteht. Also es wäre wirklich, wie sagte der Wechsel von der Glatze hin zum Seitenscheitel, und sei Boris Pistorius noch so magisch. Worte ändern nichts, handeln kann die SPD auch nicht mehr.
Da sind wir ja bei der ganz großen Frage. Die Ampelkoalition könnte jetzt noch weitermachen, aber nach der nächsten Bundestagswahl ist das ausgesprochen unwahrscheinlich. Was dann kommen könnte, wäre Große Koalition oder Schwarz-Grün. Schwarz-Grün laut Merz jetzt eher nicht.
Das ist vielleicht auch ein Grund mit, dass Söder und Wüst überhaupt keine Chance hatten, Kanzlerkandidaten zu werden. Die hatten vor noch nicht allzu langer Zeit die höchsten Orden ihres Landes Angela Merkel umgehängt und haben sie gepriesen, wie eigentlich nur ein Priester in einer Kirche, in einem sakralen Raum. Friedrich Merz, der versucht seit 2,5 Jahren, die CDU von der Politik von Angela Merkel wegzuführen. Und das heißt ja auch, in der Migrationspolitik, dass mittlerweile Leute auftreten, wie der Vorsitzende der Innenministerkonferenz, der Brandenburger Innenminister, der sagt, wir schaffen das Asylrecht ab. Das braucht das Grundgesetz nicht mehr. Wir verkünden den Notstand, dass wir die Grenzen dicht machen können, und die Belastungen sind einfach nicht mehr tragbar. Es fehlt nur noch, dass jemand sagt, und Schuld an dieser Misere tragen wir Unionisten auch und vor allem Angela Merkel, die uns dazu gebracht hat. Aber da höre ich auch aus Unionskreisen, will man nach Brandenburg abwarten, bis Angela Merkel ihr Rechtfertigungsbuch im Oktober oder November vorstellt. Und das ist dann die Gelegenheit für die Union zu sagen, hier steht schwarz auf weiß, warum dieses Land so rott geworden ist.
Über eine Partei haben wir noch gar nicht gesprochen, dabei ist sie eigentlich Symptom oder Ursache von der ganzen Debatte, das ist die AfD. Jetzt hat sich ja der Ton in der Migrationsdebatte in Deutschland deutlich verändert. Wozu wird das führen? Dass die Bürger jetzt sagen, ach, AfD wirkt, die wähle ich jetzt weiter, oder die Bürger sagen, AfD hat jetzt gewirkt, die brauche ich jetzt nicht mehr wählen, jetzt kann ich zur CDU gehen?
Das kommt darauf an, wie glaubwürdig die anderen Parteien das vertreten, was sie von der AfD abgeschrieben haben. All das, was auch aus SPD-Kreisen kommt oder aus CDU-Kreisen, das wäre vor Wochen noch total Nazi gewesen. Aber jetzt wird darüber diskutiert, und es wird auch gesagt, diese illegale Migration in diesem Umfang, das hat nichts mehr mit Asylrecht und mit Menschlichkeit zu tun, sondern das ist eine soziale Frage geworden. Und die Finnen haben es vorgemacht, die sagen, diese Einwanderung ist ein Teil einer hybriden Kriegsführung, das destabilisiert Länder. Und wer Deutschland für einen stabilen Staat im Augenblick hält, der ist wirklich ein Optimist. Also es ist nur noch ein kleiner Schritt dazu, dass man im Grunde das Zentralprogramm der AfD übernimmt. Wie lange das durchzuhalten ist, dass die sagen, aber mitmachen dürfen diese blauen Schwefelbrüder nicht, das ist wirklich eine Frage der Zeit. Aber nach der Brandenburg-Wahl findet erstmal, außer einmal in Hamburg, keine Wahl bis zur Bundestagswahl statt. Das gibt den Parteien Zeit, sich neu zu positionieren und vielleicht Abschied zu nehmen von alten Positionen und sich dafür bei dem Wähler glaubwürdig zu entschuldigen und zu sagen, jetzt müssen wir dieses Land aus den Trümmern führen.
Wir hatten jetzt EU-Wahl, Da ging es gegen die AfD. Auch nach der EU-Wahl hat beispielsweise Lars Klingbeil gesagt, Deutschland wird schon noch aufwachen und dann gegen die Nazis kämpfen. Dann hatten wir Sachsen und Thüringen und auch da ging es gegen die AfD. Und nach der Wahl waren die selbsternannten demokratischen Parteien konsterniert wegen des Ergebnisses. Und jetzt haben wir Ricarda Lang, die sagt, wir haben uns vielleicht zu sehr auf das Thema gegen rechts fokussiert. Kannst du mir das erklären?
Ja, die sind einfach disparat und durcheinander. Die Grünen, die möglicherweise aus dem nächsten Landtag rausfliegen, die suchen einfach jetzt schon Schuldige und sagen, ein bisschen liegt's an uns, aber ganz viel an den Wählern und das Land rückt nach rechts und wir sind doch die Orientierungspartei. Die wissen einfach nicht mal ein noch aus und nach drei verlorenen Landtagswahlen, da könnte, wenn Ricarda Lang an einem Spiegel vorbeigeht, auch mal gucken und sagen, hab ich da was mit zu tun? Oder hat die Grüne Partei auch was mit zu tun? Und ich denke, wir erleben auch personelle Veränderungen nach dieser Brandenburg-Wahl, wenn die Grünen wieder aus einem Landtag rausfliegen. Das, was bei den Grünen noch, diese 10%, die übrig geblieben sind, das sind im Grunde Hardcore-Leute, die offene Grenzen wollen, denen schlecht wird, wenn sie ein Weißbrot sehen, die im Grunde dieses Land, in dem sie leben und vielleicht auch von dem sie leben, überhaupt nicht mögen und mögen nur eine Veränderung. Und das ist die Veränderung, dieses Land, naja, vielleicht nicht abzuschaffen, aber es immer schwächer zu machen, aber mit hohem moralischem Anspruch.
Übermorgen wählt Brandenburg den Landtag. Es sind nach Sachsen und Thüringen die dritten Wahlen des Monats. Erneut könnten die Ampelparteien abgewatscht werden und die AfD gewinnen. Im Kontrafunk hören Sie am Sonntag eine Sondersendung zu der Landtagswahl. Wir begrüßen Politiker und Kommentatoren live im Kontrafunk. Frank Wahrlich, mit dem wir uns gerade warm gelaufen haben, ist am Sonntag natürlich auch dabei. Los geht's um 18 Uhr.
Okay,